Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und ich freue mich sehr, hier und heute den Micha Fritz begrüßen zu dürfen. Micha, schön, dass du da bist.
Hallo, es ist mir eine große Ehre, schon jetzt viel gelernt, nur in der ersten Sekunde quasi.
Genau, ihr müsst euch vorstellen, die Aufnahmesituation sieht so aus, dass du in Barcelona sitzt, richtig?
Jo.
Genau, und ich sitze zu Hause in Köln und wir nehmen halt übers Internet auf. Und das ist immer so ein relativ witziges Prozedere, wenn man dann aufnimmt, weil der Fabi, der das Ganze hier cuttet, damit der natürlich die Tonspuren übereinander legen kann, muss man sich so ein bisschen einzählen. Und das ist immer ziemlich witzig. Naja, auf jeden Fall freut es mich, dass ich dich heute hier am Telefon in den Ohren habe und wir mal ein bisschen über dich und dein Leben und vor allen Dingen auch über Viva Con Aqua reden können. Denn ich glaube, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben es gesehen, dass ich glaube, wenn ich mit einer Charity dieses Jahr viel zusammengearbeitet habe, beziehungsweise mit der einzigen, dann ist es Viva Con Aqua mit vollem Herzen. Und ich denke mal, in Deutschland wird Viva Con Aqua fast jedem ein Begriff sein. Aber falls irgendeinem Hörer oder Hörerin hier nicht, dann freut es mich natürlich, wenn ihr jetzt heute in dieser Folge ein bisschen mehr darüber lernt und auch über den Micha lernt. Deswegen herzlich willkommen.
Danke. Ich finde auch deinen Titel voll geil, Plan Z, weil viele Leute haben ja einen Plan A und B wahrscheinlich. Aber den Plan Z haben ja wahrscheinlich gar nicht so viele, ne? Und es klingt jetzt dumm vielleicht, aber ich habe oder so voll vorbereitet, aber ist es gar nicht. Sondern mir ist es, als du es jetzt anmoderiert hast, quasi bewusst geworden, dass es ja so heißt. Und ich habe schon mein fast ganzes Leben so einen Plan Z. Wenn alles schief geht, wenn Mama, Papa stirbt, weißt du, so schlimme Dinge, die ja irgendwann dann mal kommen oder irgendwas mit Familienbruch. Jetzt natürlich, früher war das ja eher Mama, Papa, jetzt ist er ne, als Familienvater nochmal anders. Und ich hatte immer den Plan Z, nach Schottland zu fliegen und einfach nach Afrika zu laufen. Einfach zu wandern, einfach mir Zeit zu lassen, weil du dann so viel, ne, dass du wahrscheinlich jegliche traumatischen Ereignisse im halben Jahr wandern, in irgendeiner Weise anfängst zu bearbeiten und so. Das war immer mein ganzes Leben lang Plan Z und jetzt habe ich endlich mal den Plan Z-Podcast hier. Deswegen wollte ich es teilen. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass es ja vielleicht auch einen Plan Z geben sollte für manche. Oder warum heißt der Plan Z? Also hast du auch einen Plan Z?
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein, wie das Ganze heißen könnte. Und natürlich fand ich es auf einer Seite ganz witzig, weil natürlich mein Nachname Zabel fängt ja mit Z an. Von daher fand ich das irgendwie so, okay, das ist passt ganz gut. Also Z, den Buchstaben fand ich deswegen eh schon schön. Und genau aber auch aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich komme mal so ein bisschen ins Schlingern, ob das Alphabet 25 oder 26 Buchstaben hat, das weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube 26.
26 meine ich auch. Und ich fand genau auch diese Intention dahinter ziemlich schön, dass man ja heute in einer Zeit leben kann oder heute lebt man in einer Zeit, in der man, wie du sagst, viele haben irgendwie so einen Plan A oder einen Plan B oder gerade wenn man mit unseren Eltern oder vielleicht auch Großeltern spricht, die sind so, ich werde Elektriker und das werde ich bis mein Leben lang, bis ich dann in die Rente gehe. Und heute ist irgendwie so eine Zeit, in der man gefühlt 10 Leben leben kann in einem. Also man kann so alles mal ausprobieren und das sind immer, oder für mich persönlich, waren das auch immer die Charakteren oder die Menschen, die ich sehr inspirierend fand, die so ein bisschen so Lebenskünstler. Und dadurch, dass das ja auch so ein Interview-Podcast ist, dachte ich mir so, okay, da gibt es viele Gründe, dass der Name ganz gut passt.
Passt.
Damit dich alle Hörer und Hörerinnen hier kennenlernen können, erstmal gibt es bei mir immer eine Schnellfragerunde am Anfang. Die ist gesponsert von meinem Partner Breitling und in unserem Fall passt die ja sogar sehr gut, weil, das habe ich in dem Podcast, glaube ich, noch gar nicht erzählt, habe ich ja dieses Jahr auch glücklicherweise Viva Con Aqua mit Breitling so ein bisschen connected. Die haben einen halben Brunnen gebaut, kann man sagen, mit einem Social White, den wir in Köln gemacht haben. Deswegen passt die Fragerunde sehr, sehr gut. Wir fangen mal an. Micha, wie alt bist du?
38.
Wenn man dich fragt, was du beruflich machst, was antwortest du?
Immer das, was derjenige braucht, damit er sich danach engagiert bei Viva Con Aqua.
Dein Wohnort?
Momentan Barcelona.
Aber was würdest du als Heimat oder Zuhause bezeichnen?
Gebürtig natürlich Schwabenländle und das schon auch, also wenn es jetzt um so dieses Bild vielleicht der Erde, die man schmeckt und so, dann ist es schon ganz klar das Schwabenländle, aber die Politisierung, die habe ich ganz klar in und Sozialisierung habe ich ganz klar auf St. Pauli bekommen. Da bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin, und ohne St. Pauli würde ich keinen Plan C haben mit Rick Zabel. Plan Z, Scheiße, voll verkackt.
bist du eher ein Stadt- oder Landtyp?
Ich bin Menschenfreund, mir ist völlig egal. Ich glaube, ich kann, es ist so ein Luxus, allein wählen zu können, ob man in der Stadt oder auf dem Land leben will. Ich lebe ja jetzt auch gerade in Barcelona, das ist auch ein Luxus. Deswegen beides geil.
Welche Menschen fragst du nach Rat?
Also wenn es jetzt wirklich was mir sehr, sehr extrem wichtig ist, jetzt im Viva Con Agua technischen Sinne oft Bela B., weil es auf der einen Seite ein Mensch ist, der sehr viel Geld verdient hat und auf der anderen Seite immer links und sozial geblieben ist. Und oft gibt es das gar nicht so viel, weil viele aus der linken Szene, und das meine ich gar nicht verwerflich, aber lehnen natürlich Geld ab. Und meine Aufgabe ist es, sehr, sehr viel Geld in bestenfalls kurzer Zeit und auf stylische Art und Weise umzusetzen, damit Menschen, die kein Menschenrecht, Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, eben diesen bekommen. Und deswegen Bela B. nenne ich seit 2006 also was wie unseren Pate, weil der schon so ein bisschen über uns auch immer mal wieder schaut und das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, wenn es um viel Geld und trotzdem cool bleiben dabei geht. Paul Rippke habe ich aber auch schon mal gefragt nach Rat.
Sehr gut. Musik, Thema Musik. Wenn du zum Beispiel dich jetzt irgendwie so richtig hochpumpen musst oder so richtig, sag ich mal, dich in Stimmung bringen willst für irgendwas Energetisches, sag ich mal, welche Musik läuft da bei dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss mich nicht hochpushen. Ich bin irgendwie wie dieses Obelix da in so einen Trank gefallen. Von daher, dieses Hochpushen muss ich nicht. Ich glaube, ich habe immer Musik fast die letzten 15, 16 Jahre gehört mit von Menschen, mit denen ich in irgendeiner Weise zusammenarbeiten darf. Das ist ja ein Riesenluxus, nur ich habe natürlich zu Clouseau eine andere Verbindung wie viele andere Menschen, vielleicht weil ich mit dem in Äthiopien reisen war, weil er einen Song für Viva Con Agua geschrieben hat, der unveröffentlicht ist, etc. pp. Das heißt, wenn Clouseau-Song angeht, dann empfinde ich vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene was. Das heißt, ich habe sehr viel, und den restlichen Musik habe ich zum Glück, meine Frau hat einen sehr guten Musikgeschmack, und da habe ich ein großes Geschenk, weil sonst würde ich, glaube ich, auch während im normalen Leben gar nicht so viel Musik hören, weil ich einfach die meiste Zeit dann auch echt am Arbeiten bin und parallel kommuniziere.
Okay, machst du selber Sport?
Ich habe wieder ein bisschen eine Plauze bekommen vor 2 Jahren, deswegen seitdem versuche ich die wieder wegzubekommen. Ich habe viel Fußball gespielt und Basketball und bin auch 2 Marathons gelaufen. Also das ist so, ich liebe Sport und trotzdem, kennst du ja selber als Familienvater, irgendwann wird's, du hast es zum Glück in Anführungszeichen, das musst natürlich du entscheiden, aber natürlich als Beruf ja auch. Und das sehe ich schon auch, ne? Ich habe ja viele Freunde, die auch professionell Fußball gespielt haben und so. Das ist ja schon auch ein Luxus auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bringt es eben Verzicht und Opfer vielleicht auch manchmal, ne? Und man kann nicht jede Party mitnehmen. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich gehe morgen wieder Fußball spielen, morgen Abend, und freue mich schon riesig.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich kann das sehr gut bestätigen. Ich habe, 1.11. war so mein offizieller Trainingsstart. Und ich bin heute 3 Stunden Rad gefahren, heute früh. Es war sehr windig, es war regnerisch, und ich bin echt, also es ist immer verrückt, wie so nach einem Monat Offseason gefühlt alles weg ist und man wieder so bei Null anfängt. Und also es hat auch einfach gar keinen Bock gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil es einfach so, ja, einfach schwierig ist, wenn man mal raus war.
Aber macht ihr bei der Offseason gar nichts? Weil zum Beispiel die Profifußballer, das werde ich nie vergessen, ich war mit einem in Äthiopien auf Projektreise so über Weihnachten, ne, wo auch dann Offseason ist, aber der musste 4 Läufe, glaube ich, in der Woche machen. Und jetzt korrigiere mich gerne, diese amorphobe Phase oder so?
Anaerobe, ja.
Anaerobe Phase, weil wir sind in Äthiopien und das die meiste Gebiete in Äthiopien sind über 2.000, 3.000 Meter, das heißt Höhenland, deswegen kommen ja die ganzen Läufer da auch her. Und sind an der Hütte losgelaufen, werde ich nie vergessen, sind 45 Minuten joggen gegangen. Am Ende, ja, der eine Junge aus dem Dorf, der war mit so Flipflops mitjoggen, der hat nicht mal geschwitzt, wir waren komplett am Arsch. Und der war nach 2 Minuten in dieser Phase und er hat gesagt, das war für ihn total krass, weil normalerweise ist er so nach 15, 20 Minuten in dieser Phase und muss es dann so eine gewisse Zeitraum halten in dieser Phase und dann so, und das wird getrackt und das, diese Daten kriegt sein Trainer und wenn er die nicht macht, dann Strafe zahlen und so weiter. Habt ihr sowas gar nicht bei euch im Radsport? Also habt ihr Off-Season?
Also muss ich vorstellen, bei uns läuft es ja so, also unsere Off-Season ist ja eigentlich mehr so die Sommerpause beim Fußballer, also da, wo der auch wirklich in Urlaub fährt und so, das haben wir halt im Oktober. Dementsprechend habe ich meinen letzten Wettkampf, der war am 3. Oktober und dann war halt sozusagen ab 4. Oktober bis zum 1.11. war radfreie Zeit. Ich hatte zwar so zwei zwei Social Rides, an denen ich teilgenommen habe, aber sonst bin ich, also es hat ja nichts mit Training zu tun. Und das ist dann eigentlich auch eher so der eigene Anspruch, dass man irgendwie ab und an mal, also vielleicht 2-3 Mal die Woche war ich schon irgendwie eine Runde laufen oder bin mal ins Gym gegangen. Also ganz ohne Sport kann ich dann auch nicht, weil das ist natürlich auch für mich irgendwie so, auch runterkommen und mal Zeit für sich selber haben. Musik hören, Podcast hören, keine Ahnung was. Aber ja, also eigentlich so, es ist komplett Off-Season, ist schon radfreie Zeit und dann hat man jetzt eigentlich so November, Dezember, sind so, und Januar auch noch, sind so 2-3 Vorbereitungsmonate und dann ist eigentlich so von Februar bis Oktober ist dann die klassische Saison. Ja, so ist es bei uns aufgebaut.
Okay, auch wieder was gelernt.
Was würdest du sagen als Fan? Was ist deine Lieblingssportart?
Wow, gute Frage. Oh, ich find Basketball richtig geil, so als Fan, weil es auch so Kontaktsportart ist, obwohl es, glaube ich, sich anders definiert. Ich glaube, jede Sportart hat so was Zauberhaftes mitbringt sich. Ich finde ja das Krasseste beim Sport, und das wirst du viel besser kennen, aber ich weiß es vom Marathon, ist so über diese eigene Grenze hinauszugehen. Also über dieses, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, warum habe ich da mitgemacht, und dann aber nochmal 5 bis 10 Kilometer und dann nochmal über diese Grenze. Und darüber hinaus zu gehen, weil das ein, also mir hat es unfassbar viel gelernt im Leben und beigebracht, dass es einfach Grenzen gibt, die auch verschiebbar sind und dass man sein eigenes sich manchmal selbst auch nicht so wichtig nehmen muss, auch wenn körperliche Grenzen man auch wichtig nehmen sollte. Also ne, das soll jetzt keiner an die komplett. Aber deswegen finde ich, glaube ich, ich glaube, du kannst dann die Liebe zu Sport, wie das überall auf der Welt auch schön ist, das kannst du überall finden. Rudern stelle ich mir, also ich habe sogar mal in Heidelberg mal kurz gemacht, ein, zwei Semester, und fand das auch geil, auch wenn ich es mir auch ein bisschen langweilig auch vorgestellt habe immer. Aber dann so auf dem Neckar zu schippern, hat schon auch was, ne? Also ein bisschen Wasser. Ja, bist du irgendwie im Teamsport? Ich bin eher so der unrhythmischste Mensch der Welt. Von daher ist Rhythmus, glaube ich, da auch wichtig und so weiter. Also von daher, jede Sportart.
Ich hätte gedacht, du sagst Fußball FC St. Pauli.
Nee, das ist ja natürlich berufsbedingt. Ne? Ich habe mal ausgerechnet, dass ich wirklich durch die Millantor Gallery, das ist unser Kunstfestival im St. Pauli Stadion, du hast das ja gesehen, als wir uns in Hamburg getroffen haben, wirklich 6 Monate meines Lebens in diesem Stadion verbracht habe. Deswegen liebe ich auch für immer diesen Verein und vor allem für die Werte und die soziale Arbeit und den Nukleus und Saatgut, was er dafür ist. Und trotzdem gibt es auch ganz tolle andere Fußballvereine. Ich glaube, ja, das Problem ist eher, dass wir uns, ich weiß nicht, wie das im Radsport ist, aber da kenne ich mich nicht so aus, aber dass du dich im Fußball, da wird ja ein Junge, wird ja, spielt Fußball, weil er Fußball liebt und wird dann irgendwann da in dieses sehr elitäre Fußballprofi, und da schaffen sie ja nur ganz, ganz wenige rein in Deutschland. Ne? Wenn du dir anguckst, in den ersten 3 Ligen spielen vielleicht 4.000 Dudes oder so, und ich habe jetzt bewusst keine Frauen aufgezählt, weil die natürlich ein Hundertstel oder so verdienen und nicht davon leben, also kann man es nicht so richtig. Und wir haben es geschafft, das eigentlich wegzukoppeln von der Gesellschaft, so ein bisschen, ne? Also durch natürlich FIFA und Co., was sie da treiben mit Katar. Ich habe gehört, da findet so eine WM statt.
Ja, nee, da gebe ich dir voll recht. Obwohl, wenn man das aus dieser Brille komplett sieht, dann ist Radsport vielleicht auch, also im Radsport gibt es auch
in den letzten... Eis, vielleicht hören es deine gibt's, Arbeitgeber.
Aber es gibt auch im Radsport den Trend in den letzten Jahren, dass, sag ich mal, so wie bei mir jetzt zum Beispiel Israel Namensgeber ist, dasselbe ist, es gibt ein Team aus Bahrain, es gibt Team UAE, die in den letzten zwei Jahren auch den Tour de France-Sieger gestellt haben. Also es ist schon so, dass da ganze Länder und ihre Kampagnen, sag ich mal, so den Sport für sich entdecken. Und das ist natürlich auf der einen Seite, hat das immer ein Geschmäckle, sag ich mal so, ne? Muss man auch schon ehrlich sein. Aber ey, um da wegzukommen, St. Pauli Tabellenführer in der zweiten Liga, habe ich gesehen.
Habe ich auch gehört, ja.
Ist dir das klar? Es ist ja die Schnellfragerunde, in der wir immer noch sind. Lass uns mal zu den Schnellfragen zurückkommen. Kaffee oder Tee?
Boah, Kaffee Chunky, leider.
Bier oder Wein?
Immer Viva con Cerveza Hansa Rostock. Okay.
Lieblingsbar. Hast du eine Lieblingsbar?
Lieblingsbar. Nee, habe ich ehrlicherweise nicht. Ich liebe jede Bar. Es klingt blöd, aber wenn da geile Menschen sind und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist man ja wirklich auch so ein bisschen vereinsamt geworden. Deswegen, ich liebe jede Bar. Vor allem die in Köln. Shoutout auf jeden Fall. Also in Köln kann ich ganz klar sagen, goldener Handschuh. Goldener Schuss. Goldener Handschuh ist
Reeperbahn. Goldener Schuss, genau.
Wo ich wirklich eigentlich jedes Mal geendet bin, wenn ich in Köln bin. Wirklich nur Liebe für die Jungs. Goldener Schuss, Köln. Ja.
Voll. Bin ich voll bei dir. Stand ich in der Offseason mal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf.
Auf keinen Fall.
Mit Baby bis kurz nach 12. Und wir waren dann, als die Rechnung kam, haben wir Tisch mit Baby. Tisch. Ich wurde auf jeden Fall sehr... Man wurde auf jeden Fall sehr komisch angeguckt. Ist aber eine Ausnahme. Also nicht, dass mich Leute verteufeln deswegen.
Normalerweise ist nur deine Frau mit Baby da.
Genau.
Ja, aber das ist geil, dass Deutsche auch dann zu tendieren, so leicht übergriffig einen zu maßregeln. Ist das auch schon passiert, wenn du dann mit Baby irgendeinen Quatsch machst oder so? Also mir haben echt schon Leute irgendwas erzählt, weil ich auch dazu tendiere, sehr viel Quatsch mit meiner Tochter zu machen, die jetzt schon 4 ist. Und mir Leute sagen, pass auf, dass du sie fängst. Und ich so, hey, super Tipp, danke, wenn ich sie hochwerfe und so. Also.
Man kennt's, das haben so einige Leute an sich, total. Bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Welche Podcasts hörst du selber?
Auch da ganz ehrlich, wie ähnlich wie bei Musik, gar keine. Also ich habe einen Podcast, glaube ich, mal gehört, wo ich selber drin vorkam, weil ich über Ayahuasca-Erfahrung gesprochen habe. Und da wollte ich wissen, ob das ich in einem öffentlichen Podcast sagen kann oder nicht. Und deswegen habe ich den gehört, sonst höre ich auch niemals was, wo ich drin vorkomme oder so. Das auch weird fände. Also ich höre keine Podcasts. Ich habe auch deinen, ehrlicherweise, deswegen kann ich auch die Schnellfragerunde nicht, noch nie gehört. Ich finde es voll geil, dass du einen machst, aber ich habe noch nie gehört. Ich habe bei Paul ein, zwei Mal reingehört, wo er was zu Viva gesagt hat und so, aber bin kein Podcaster.
Ja gut, du bist halt auch sau busy, ne? Was ist deine favorite Social Media Plattform?
Ich glaube, die federführende wahrscheinlich schon Instagram. Wobei ich mit Facebook groß geworden bin, Twitter echt spannend für den politischen Diskurs finde und auf LinkedIn erstaunlicherweise sehr valide Kontakte entstehen für so Kooperationen mit Viva Con Agua. Von daher würde ich alle, ich habe noch nicht getanzt auf TikTok, vielleicht kommt es noch, vielleicht muss es aber auch gar nicht sein.
Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Ja, auf jeden Fall. Schwarzes Gift hast du es doch hoffentlich von Jasmina Kunke. Das letzte Buch, das sie in der Hand hatte. Sonst Factfulness fand ich auf jeden Fall auch krass, weil das so ein Recheck zum Thema Faktenlage und dass man dort oft irgendwie das Gefühl hat, die ganze Welt ist im Arsch und eigentlich ist sie gar nicht so am Arsch, wie einem oft die Medien suggerieren wollen, weil ja, es wird oft versucht, in Schwarz-Weiß, Gut, Böse, Links, Rechts und so weiter zu nicht zu differenzieren, damit es eben, ja, damit sich eben eine Meinung durchsetzen kann und verhärten kann. Und oft ist das Gegenteil sogar der Fall. Deswegen fand ich dieses Buch sehr krass.
Zwei Fragen noch. Erste ist, hast du auch noch eine Film- oder Serienempfehlung für uns, die man unbedingt mal schauen sollte?
Auf jeden Fall die Serie produziert und Hauptprotagonist Rick Zabel, die demnächst entstehen wird. Die ist aber noch top secret. Die auf jeden Fall, ganz klar.
Und sonst, da sprechen wir im Anschluss gerne drüber. An diesem Podcast.
Serie oder Film, hast du gesagt, ne?
Ja, ist völlig egal. Wo du sagst, kann ja auch sein, einfach, wo du sagst, richtig geiler Film aus meiner Jugend oder was auch immer.
Witzigerweise habe ich vor, weil wir gerade so einen Spendenmarathon planen, wo du ja dann auf dem Fahrrad ewig sitzt, die ganze Sendung eigentlich sogar, am 21.12. Habe ich demjenigen, mit dem ich das organisiere, der ist 23, habe ich dem von Forrest Gump erzählt. Und das fand ich schon einen geilen Film, muss ich sagen. Auch dieses ganze Laufen und dieses Momentum und was er so babbert, Schramp und so, der hat mich dann schon doch irgendwie mitgeprägt. Und der ist halt 23, der kannte den Film natürlich nicht. Und da ist mir das auch nochmal...
Ja gut, aber den Forrest Gump kann man auch kennen, wenn man 23 ist.
Kann man kennen, aber das ist ja das Ding so oft, aber es ist, hat halt nichts mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun, ne? Und das ist auch was wir natürlich mit 38 dann gerne mal vergessen, dass wir halt Papa sind und auch auf jeden Fall aus Jugendkulturbewegungen natürlich raus sind und Viva Con Agua damit ja auch, wenn wir der Ausdruck von Viva Con Agua sind, dann denken wir sich halt, ja, was labert der von zwei Kindern und Windeln und Scheißen und was weiß ich, so. Das trifft halt nicht die Lebenswirklichkeit vom 18-Jährigen oder einem 18-Jährigen und das ist ja meine Aufgabe, eigentlich die auch in soziales Engagement zu bekommen.
Weil du gesagt hast, Forrest Gump musst du dir mal angucken. Jonas Deichmann.
Absolut krasser Typ.
Hast du es gesehen?
Natürlich.
Krass, Alter, das ist crazy, ne? Der ist auch bald hier im Podcast.
Zu Recht, also der ist ein riesen geiler Typ. Ich habe ihn sogar angeschrieben und wir wollen auch mal was zusammen machen. Ich habe so Respekt vor dem Typ, weil seit wann läuft der? Ich weiß es gar nicht, du weißt wahrscheinlich besser.
Schon über ein Jahr. Also über ein Jahr. Er macht ja ein Triathlon um die Welt. Ich glaube, er ist jetzt gerade auf dem Weg von Mexiko nach Portugal und fährt dann die letzten 4000 Kilometer mit dem Rad, was im Vergleich zu dem, was er schon hinter sich hat, ein Klacks ist. Und dann hat er ein Triathlon um die Welt gemacht. Also krasser Dude auf jeden Fall.
Ja, das sind genauso die Punkte. Ich muss noch einmal gucken, hier, nicht, dass die Aufnahme runtergeht. Das sind für mich so die Punkte wieder, wo du so ganz klar siehst, Alter, wie geil Menschen sein können. Also was die ich meine, wie oft war der an dem Punkt, wo er sich gefragt hat, ey, warum mache ich das? Ja, und wie oft muss der diese Grenzen überwunden haben, wo er dann, ich meine, in Mexiko mit Polizeischutz, ne? Ich meine, in Mexiko ist der, glaube ich, ein Weltstar, so gefühlt. Also da laufen die ganze Zeit, da ist genau dieser Forrest Gump Moment, und deswegen sagst du es ja wahrscheinlich, entstanden und so. Das ist wirklich beeindruckend, Jonas. Chapeau.
Letzte Frage der Schnellfragerunde, bevor wir zum Wesentlichen kommen. Eine Ortsempfehlung von dir, wo du sagst, das war der schönste Ort, an dem ich je war.
Kannst
auch mehrere nennen.
Ich wollte gerade sagen, da ich ja nie so ein Regelkonformer bin, es gibt zwei, die mir sofort einfallen. Das eine ist Bali Mountains in Äthiopien. Das ist auf 4000 Metern, das ist himmlisch. Obwohl ich bei 41,5 Grad Fieber hatte und so und mir in die Hose geschissen habe, war das wahrscheinlich der schönste Ort, wo ich jemals war, mit meiner Frau damals. Und das zweite ist Setúbal, das ist südlich von, ich bin mal die komplette portugiesische Küste abgelaufen. Und da ist Setúbal, das ist so 60 Kilometer südlich von Lissabon. Und das war so für mich, glaube ich, einer der paradiesischsten Orte, wo ich je war. Weil das ist ja auch geografisch, hingen ja die Kontinentalplatten aneinander. Das heißt, es ist quasi wie der Amazonas abgeschnitten aus Brasilien. So habe ich mir das zusammengerechnet und es ist einfach himmlisch schön.
Ja, das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank, auch wenn es mir etwas länger gedauert hat.
Ich wollte gerade sagen, das waren keine schnellen Antworten von mir. Sorry dafür.
Alles gut. Aber genau, wir haben Micha Fritz im Podcast, den Mitgründer von Viva Con Agua. Wir haben dieses Jahr einiges schon zusammen gemacht, zum Beispiel den White for Water. Und du hast mich irgendwann, glaube ich, im Frühjahr angeschrieben, im Februar oder so war das. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich entstanden? Wie bist du auf mich gestoßen? Wann hast du von mir gehört? Und wie ist das entstanden? Also ich kann ja vielleicht erstmal von mir erzählen, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, als ich als du in meine DMs geslidet bist. Ich mir dachte, cool, mit denen mache ich sofort was. Aber sozusagen jetzt die Frage an dich, was hab ich dich, glaube ich, auch noch nie privat gefragt, wie das eigentlich von deiner Seite aus oder von eurer Seite aus entstanden ist?
Ich mache das, glaube ich, echt zweimal, dreimal die Woche oder vielleicht gar nicht mal quantitativ. Nee, warte, ich komme gleich dazu. Und zwar Menschen, die ich irgendwie inspirativ finde, ich schreibe die sofort umgehend an. Und so ist auch echt ein Großteil des Netzwerks entstanden. Wenn ich jemanden spannend finde oder denke, ey, fuck, der macht irgendwas, was ich bewundernswert finde, was mich inspiriert, was Mehrwert ist für die Gesellschaft, oder der macht es auf eine coole Art und Weise. Ich meine, ich weiß nicht viel über den Radsport, also ich wusste nur, du wirkst ein bisschen anders wie der normale Otto-Normalverbrauch-Radfahrer oder wie man da formal juristisch korrekt dazu sagt. Und so war Benny ja auch. Der war ja auch ein bisschen der Fußballer, der irgendwie man sagt, gerne über den Tellerrand schaut oder so. Die anderen schauen schon auch über den Tellerrand, aber wo vielleicht nicht diesem klassischen Klischee entsprochen hat. Und ich glaube, ich bin über Paul auf dich aufmerksam geworden, über Rübke. Der mit uns in Kenia, Uganda war, die ganze, also wirklich elementare Projekte gemacht hat, ganz am Anfang von Viva Con Agua. Und fand ich einfach cool und dachte so, ey, geil, ich will mit dem was machen. Und deswegen, aus meiner Perspektive, war es so, wo du sehr positiv und frohlockend zurückgeschrieben hast, war ich so, ey, okay, geil. Weil ich kenne natürlich noch die Zeiten, wo gar keiner zurückgeschrieben hat oder wo jemand, nee, Bon Aqua finde ich nicht geil. Nee, wir machen das Gegenteil wie Coca-Cola. Das ist eher so sozial und für viele Menschen Zugang zu Trinkwasser. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Und wir haben ja auch durch den Ride for Water gesehen, wie viele Menschen wir begeistern konnten, die gerne Fahrrad fahren, die sich natürlich auch eine Sensibilität für Wasser haben, weil sie die ganze Zeit beim Fahrradfahren einfach Wasser trinken oder halt Cerveza.
Voll gut. Nee, das war auch im Nachhinein echt eine gute Sache, weil ich glaube, bei mir war ja der Giro d'Italia im Mai geplant. Das wäre mein Grand Tour, also die einzige dreiwöchige Rundfahrt war geplant. Und dann habt ihr gesagt, ja, wir wollen das irgendwann im Juli machen. Dann meinte ich so, ja, mach das Ende Juni, Anfang Juli, da passt mir super rein. Und dann haben sie ja die Pläne verworfen und ich bin die Tour gefahren und diese White for Water Week war genau die erste Woche von der Tour de France, wo ich mir dann dachte, ah, das hätte man eigentlich auch nicht besser planen können, weil jetzt kann man sozusagen bei der Tour de France für den White for Water Werbung machen. Also witzig, wie das manchmal so einfach entsteht.
Absolut, und ich meine auch für uns, ich meine, hallo, Tour de France kennt, glaube ich, jeder auf der ganzen Welt, ne, so von der Strahlkraft, und es ist auch für mich unvorstellbar, wie ihr das schafft körperlich. Also wirklich unvorstellbar, weil ich so eine krasse Leistung finde. Und dann natürlich zu sehen, ey, Viva Con Agua ist jetzt irgendwie auf der Tour de France dabei, ist natürlich auch eine gewisse Adelung. Also das aus unserer Perspektive genauso, wo wir dachten so, okay, geiler geht's eigentlich nicht, dass das jetzt direkt da reinfällt. Ne?
Krasser Themenwechsel. Warum bist du eigentlich nach Barcelona gezogen? Gezogen, das interessiert mich auch.
Muss man eigentlich ein bisschen früher ausholen oder länger ausholen. Ich habe 15 Jahre auf St. Pauli gelebt, habe da die Chance gehabt, mit Viva Con Agua wirklich Dinge, sehr viele innovative Dinge zu machen. Als wir angefangen haben mit dem Wasser, gab es kein soziales Wasser, also kein Social Business. Die Millantor Gallery, St. Paul im Fußballstadion, im Kunstfestival mit 18.000 gibt es nicht und so. Und ich erzähle es nicht, um anzugeben, sondern ich erzähle es einfach, um zu zeigen, ey, ich habe da schon sehr, sehr viel gemacht. Und für mich war dann irgendwann so der Zeitpunkt, okay, ich will noch was anderes von der Welt sehen. Hatte dann schon auch damals noch gar nicht, als wir die Entscheidung getroffen haben, noch nicht meine Tochter. Die haben wir dann drüben gezeugt quasi in den USA, weil wir dann als Familie, also meine Frau und ich, gesagt haben, ey, wir wollen noch mal im Ausland leben, und haben dann über 4 Jahre Visa in den USA vorbereitet und haben den Verein in den USA gegründet, alles aus Deutschland heraus, auch finanziert, Festivals da drüben gemacht, Max Herre, Aloe Black, Joy Denalani sind da aufgetreten, haben wir auch Con Agua California gegründet, und dann nach 3 Jahren, jeder, der sich ein bisschen mit USA beschäftigt hat, weiß, wie anstrengend so ein Prozess ist. Und Fun Fact, also du brauchst ja dann so ein Visa und bei uns war die einfachste Form, Extraordinary Skills zu beantragen, O1. Und da ich so ein Trottel bin, wenn es um legale Sachen und so Sachen geht, hat meine Frau das beantragt. Und die weiß natürlich, was für ein Trottel sie geheiratet hat und nicht, was für Extraordinary Skills er hat. Und hat diesen Antrag gestellt und den haben wir dann bekommen, haben Visa bekommen, sind in die USA ausgewandert, in Hamburg alles aufgegeben. Also Wohnung und so, nicht alles, Freunde nicht und Job. Und waren dann gerade drüben 6 Wochen. Tochter ist gerade in die Kita gegangen. Und dann kam Corona und dann haben wir eine Freundin im Bundestag angerufen, die dort sitzt und gefragt, wie sie die Lage einschätzt. Und sie hat gesagt, verzieh dich sofort, weil die machen die Grenzen dicht. Und ich hätte mir keinen Lockdown in den USA leisten können. Also dafür ist USA, LA viel zu teuer. Ne? Also die Kita hat 1.800 € gekostet. Ich musste richtig on top nehmen, wie wir Conagua arbeiten, um das zu finanzieren. Und dann sind wir abgehauen und waren 10 Monate im Schwabenländle bei der Schwiegermutter. Und nach St. Pauli, Los Angeles willst du nicht. Das war da nicht. Und dann war so, okay, wir wollten weg. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen jetzt, nachdem es klar war, okay, jetzt kann man wieder irgendwo hinziehen, ziehen wir weg. Aber LA war dann weg. Also das war ist momentan nicht möglich. Nicht unter den Gegebenheiten, weil du hast ja in LA auch das Problem mit der Zeitverschiebung. Ich arbeite immer noch natürlich für den deutschen Verein, für die deutsche Stiftung auch, für viele im deutschen Netzwerk. Und das wäre einfach nicht möglich gewesen, da jetzt zu sagen, ey, wir bauen jetzt Vivo Conagua in LA auf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, LA erstmal komplett auf Eis und leben jetzt in Barcelona und mal gucken, wie lange und wie sich das alles weiterentwickelt.
Crazy, das wusste ich auch noch gar nicht so. War bestimmt auch echt eine schwierige Entscheidung, aber ich hatte es eigentlich, glaube ich, in der Einleitung schon so erzählt. Du bist der Mitgründer von Viva Con Agua. Erklär doch mal allen, die Viva Con Agua vielleicht noch nicht kennen oder es gehört haben, was Viva Con Agua ist, was Viva Con Agua macht.
Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich glaube, ich habe noch nie die gleiche Antwort gegeben, weil es auch echt immer, immer anders und neu ist. Und daran glaube ich auch aus diesem Podcast wird irgendeine Zuhörerin, Zuhörer vielleicht kommen und Viva Con Agua dadurch neu prägen und verändern. Viva Con Agua ist aus der Gründungsgeschichte heraus ein gemeinnütziger Verein, mittlerweile in 8 verschiedenen Ländern, von Südafrika, Mosambik, Äthiopien, auf dem afrikanischen Kontinent, über Kalifornien, Deutschland, Österreich, Schweiz, da auch definitiv am größten. Also Schweiz, Deutschland und Uganda sind wahrscheinlich die größten Entitäten im Verein. Da sammeln wir Spendengelder, aktivieren Menschen, machen Kampagnen, sind auf Pfandbecher-Tour, auf den Festivals. Alles, um ja, möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und eine menschenwürdige Sanitärversorgung zu sichern. Ja, 560 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Klo. Das ist über die Hälfte der Weltbevölkerung. So, ihr könnt alle, während ihr in dem Podcast, könnt ihr euch überlegen, in welches Klo ihr scheißen geht. Ja, es ist auch, deswegen rede ich auch so darüber, es ist immer noch ein Tabuthema. Es wird nicht enttabuisiert und das ist deswegen ein Problem, weil wenn du ein Tabu hast, dann sprichst du nicht darüber, bedeutet, dass du es nicht veränderst. Und deswegen gehört es darüber gesprochen. Wir haben im Social Business angefangen mit dem Wasser. Wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser, auch wenn ganz klar, bitte trinkt Leitungswasser. Ihr braucht Wasser, ist ein Menschenrecht, sollte gar keinen Preis haben. Ökologisch ist totaler Wahnsinn, muss von A nach B transportiert werden, das Etikett muss produziert werden, der Korken muss draufgepackt werden und ökonomisch zahlt ihr einen 1000-fachen Preis, wie zu Leitungswasser. Also, ne? Das Zweite, was wir gemacht haben, ist Komposttoiletten auf Festivals aufzustellen. Wir haben ein eigenes Klopapier auf den Markt gebracht, alles unter Goldeimer. So, wir versuchen da diese eben Enttabuisierung und Entspannung im Umgang mit Sanitärversorgung und das aufzulösen. Dann Miller & Togeri mit dem Kunstfestival hatte ich schon angesprochen, wo auch ein Musiklabel und Musikverlag dazu gehört, auch als Social Business. Wir glauben sehr an die Veränderung, Transformationskraft des Social Business. Social Business, für die, die es noch nie gehört haben, ist einfach, die Profits von einem Business werden in Gemeinwohl gesteckt, also in unserem Fall im Brunnen, in Sanitärversorgung. Und absurderweise bauen wir gerade ein Hotel in Hamburg und haben eins in Kapstadt übernommen. Da kommt das Geld von Investorinnen. Jan Delay, Bela B., Lola Weipart, Max Kruse, Familie Schürrle, mehrere Familien haben uns das Geld gegeben, um ein Hotel zu bauen und eins zu übernehmen in Südafrika, um das auch zum sozialen Plattformgedanke umzubauen. Und ich glaube, ja, wir haben jetzt 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt in den 15 Jahren, in denen es Rio con Agua gibt. Ich glaube, und das ist natürlich sehr vermessen trotzdem, dass die Strahlkraft oder die Inspirationsleistung fast das größere Momentum noch war, wirklich zu sagen, ey, weil als wir angefangen haben, gab es kein Social Business. So, mittlerweile poppt eins nach dem anderen hoch und das ist geil so. Und ich glaube, das ist auch, macht mehr davon. Ihr müsst auch jetzt gar nicht, ihr könnt gerne alle Vivo con Agua Spenden kaufen, dies, das und so weiter. Aber noch geiler ist, wenn ihr ein eigenes soziales Unternehmen gründet, einen eigenen sozialen Verein, weil ich glaube, da ist die größte Transformationskraft in unserer Gesellschaft. Also selber machen, selber gründen, nicht in irgendwelche vorgefertigten Pfade rein und diese klassischen Strukturen zu bedienen, sondern die gehört es aufzubrechen. Das ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik, aber die hat uns natürlich auch in den Quatsch rein manövriert, wo wir jetzt sind, im mehrfachen Overkill oder im Mai ist, glaube ich, immer dieser Tag, wo alle Ressourcen eigentlich schon aufgebraucht sind. Das ist ja, sind ja auch klassische Strukturen in Wirtschaft, in Politik, in etc. pp. Und das sich zu hinterfragen und zu schauen, was will ich davon und was kann ich vielleicht auch verändern und da gibt es ja genügend Beispiele. Ich meine, für mich ein Wahnsinnsbeispiel ist Köpenick, oder ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Colin Köpenick aus den USA, der natürlich auch eine ganze Branche wie die NFL wachgerüttelt hat, zum Teil verändert hat und so weiter. Und deswegen zeigt das, es geht, es ist möglich, wir könnten es verändern, es können Einzelne verändern. Und trotzdem braucht es eben ja auch, und daran kann ich immer nur appellieren, Leute, die vorangehen und Leute, die mitgehen und Leute, die hinterher folgen und also die daraus ein Movement machen. Ja.
Voll, also deswegen großen Respekt an euch, was ihr da macht, weil das war eigentlich auch, du hast jetzt schon sehr weit ausgeholt, aber das war eigentlich auch genau das, was ich als nächstes eigentlich fragen wollte. 2006, als Vivo con Agua gegründet wurde, gab es noch kein Social Business. Ihr war so die Ersten, die das gemacht haben. Und wie war denn die genaue Gründerstory dahin? Also wie macht man was, was es eigentlich noch nicht gibt?
Du machst es einfach. Also ich glaube, das ist auch immer, wenn ich den, jetzt wird man ja mittlerweile so eingeladen zu Podcasts, Z oder Panels oder whatever. Und wenn Leute nach Innovation fragen, ich glaube immer Leute in die Entscheidung mit integrieren, die gar keine Ahnung davon haben. Also wenn du jetzt ein Auto bauen willst und nimmst natürlich die Top-Autobauerinnen dieser Welt, dann baust du natürlich ein Auto. Wenn du aber Leute nimmst, die gar keine Ahnung, die eher aus dem Fahrrad-Game kommen oder aus dem Sozialen oder so, dann werden die Fragen stellen, die die anderen nicht stellen würden, weil sie keinen Plan haben. So, und nicht irgendwas für selbstverständlich. Also oder der Fachtermini heißt, glaube ich, auch Download from the Past. Also quasi, dass du ich könnte jetzt Vivo con Agua nachbauen, aber ich könnte nicht etwas bauen, was nicht Vivo con Agua quasi ist, sondern das würde mir halt schwerer fallen. Und deswegen, glaube ich, war es für uns ein Luxus, dass wir keine Ahnung von Sozialen hatten. Wir hatten keine Ahnung von sozialen Medien. Benny hat beim FC St. Pauli Fußball gespielt und ich war Geschichts- und Anglistikstudent und es waren 9 weitere, die jetzt alle aber nicht aus einem sozialen Verein oder einer sozialen Stiftung kamen, sondern wir wollten einfach irgendwas machen, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und was uns Spaß macht und Freude macht. Und ich glaube, dass diese Verbindung auch aus Spaß und Sinnhaftigkeit hat ja dann auch, sage ich mal, die Trefferquote in der Jugendkultur bewegt, weil wir halt selber 22 waren. Du musst bedenken, dass die meisten spendensammelnden Organisationen auf eine Zielgruppe über 60 gehen. Das heißt, wir sind gar nicht Teil der Spendenakquise. Und das Game haben wir ein bisschen angefasst und verändert und dadurch auch diesen, sage ich mal, Spendenkuchen, den es in Deutschland gibt, erweitert und gar nicht angezapft. Weil sonst ist ja auch irgendwie dann gehst du da rein quasi und kämpfst mit anderen, in Anführungszeichen, um so diesen Spendenverteilungskampf. Und das haben wir gar nicht gemacht, sondern das Wasser war nicht oder die Pfandbecher oder die Kunst war nicht Teil des Spendenkuchens, sondern das sind also zusätzliche Ebenen, die wir eigentlich offeriert haben, wo eben dann Social Business. Und wenn du mir das noch erlaubt ist, das Wichtige am Social Business, zum Beispiel auch in der Kunst oder in der Musik, ist eben auch die Künstlerin partizipieren zu lassen. Also bei jedem Social Business von Mio Kanako profitieren halt auch die ausstellenden Künstlerinnen oder Musikerinnen, weil sonst findet es auf dem Rücken derer statt, was auch nicht fair ist. Natürlich ist der moralische, wenn du keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hast, dann gibt es nichts Wichtigeres wie das. So, dann ist auch schwierig, dass irgendein Musiker sagt, ey, aber ich muss auch meine Rechnungen zahlen oder so. Wenn du, dann könntest du immer argumentieren, ja. Nur das Problem ist ja, dass du wirkliche Veränderungen nur herbeiführst, wenn alle langfristig daran profitieren. Und deswegen auch dieser All-Profit-Gedanke. Ich glaube nicht an kurzfristige Profits nur für die eine Seite. Es müssen, und es ist auch möglich, alle profitieren. Das heißt halt, klar, wir in der westlichen Welt müssen ein bisschen abgeben, ein paar Privilegien checken und unserer Verantwortung nachkommen.
Total, total. Gestatte mir die Nachfrage nochmal. Wie viel Gründer gab es am Anfang?
Elf.
Also Stück.
Elf am Anfang. Du musst als gemeinnütziger Verein 7 Gründerinnen haben, mindestens. Genauso wie du eine Kassenwärterin haben musst. Okay. Und deswegen gab es bei uns 11.
Weil okay, du 7 brauchst. Und in den 15 Jahren, ich weiß, das ist bei dir immer schwierig, aber du bist seit 15 Jahren voll dabei. Was genau machst du da? Also du bist ja für mich nach außen, wenn ich nachfragen darf, bist du ja genau, was du gerade gesagt hast, mit den ganzen Künstlern und Künstlerinnen. Du bist ja eigentlich schon so der, so auch, also für mich auch schon ein bisschen das Gesicht nach außen, aber auch vor allen Dingen der halt dieser Connector. Also du bist ja nicht so der Netzwerker für mich.
Stimmt das? Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin immer das für andere, was sie brauchen, damit sie sich engagieren. Also ich kann den Klassenclown super spielen, ich kann aber auch ein Social Business repräsentieren oder Kunstgalerist für manche sein. Ich kann aber auch manches nicht sein. Ich bin zum Beispiel kein klassischer CEO oder HR oder sowas, schieß mich tot oder Excel-Listen. That's not me. Ich glaube ja, was ich kann, wenn es dann um mich geht, wobei ich natürlich schon auch immer versuche, auch wenn ich mittlerweile einen gesunden Umgang mit meinem Ego habe, versucht, den Leuten klarzumachen, es geht ja nicht um einen selber, es geht ja um Viva Con Agua. Und trotzdem weiß ich auch, dass sich viele Leute engagieren wegen mir und weil ich die anzünde. Und im Prinzip habe ich eine Aktivierungsenergie. Ich aktiviere Leute,
ja, voll,
und mache es ihnen ganz einfach, sich zu engagieren und sehr leichtfüßig, ohne Dogma, komm, lass einfach was machen. Und es ist egal, ob es scheitert oder nicht. So, und es sich selbst da nicht so wichtig zu nehmen auf der einen Seite und einfach schnell etwas machen, und dann brauchst du aber geile Leute, und die haben wir zum Glück im Team, die das auch in eine Struktur gießen und verfestigen, weil sonst verflüchtigt das auch. Das hatte ich auch ganz oft, dass ich halt zu viel aktiviert habe und dann aber das gar nicht aufgefangen wurde, weil im Hintergrund kein System gibt, das das auffangen kann, und dann verpufft Leute und dann gibt es eine unausgesprochene Erwartungshaltung etc. pp. Also da ist natürlich auch viel, kann man auch viel Scheiße bauen, ne?
Du hast es angesprochen, du bist der die Menschen da draußen anzündet. Und also das ist aus meiner Wahrnehmung zumindest so, dass ja vor allen Dingen, also viele Künstler und Künstlerinnen oder Musiker, Musikerinnen, SchauspielerInnen, völlig egal, viele Menschen, die ich einfach cool finde, sind oder haben schon viel mit euch gemacht. Und auch nochmal deswegen für die, du darfst gerne mal jetzt kurz hausieren gehen, so ein bisschen, für die Leute, die da Viva Con Agua vielleicht auch jetzt das erste Mal kennenlernen, wer da alles so ein bisschen eure, ich sag mal, Ambassador oder Botschafter und Botschafterinnen sind.
Ich glaube, ich würde es anders erzählen. Ich würde die Geschichte so erzählen, dass sich bis Leute wie Billie Eilish oder Ed Sheeran für Viva Con Agua engagiert haben, weil es um eine Minute geht. Manchmal. Ja. Also ich glaube, und das ist auch vielleicht, weil, ne, es geht ja auch darum, dass Leute vielleicht was mitnehmen, macht es den Leuten so einfach wie möglich, euch zu unterstützen oder so. Wenn mir jemand eine 2 Seiten lange E-Mail schreibt, dann habe ich keinen Bock, wenn ich die sehe, die zu lesen. Ja? Wenn mir aber jemand schreibt, ich will das von dir und das biete ich dir dafür oder whatever, dann ist das ein Straight-Up-Deal. So. Und bei den Musikerinnen und Künstlerinnen, hey, die treffen so viele Leute, die haben keinen Bock. Du musst denen in 15 Sekunden, ey, ich mach lieber Konakwa, das ist für sauberes Trinkwasser, du hältst jetzt dieses Schild, ich drücke mit dem Foto drauf, Feierabend. So, das war jetzt ein bisschen druckvoll, man sollte es liebevoller machen, nicht so druckvoll, weil sonst denken die, what the fuck, ist der auf Kokain? Aber ich glaube, ihnen so etwas zu offerieren, ist elementar. Das heißt, da auch empathisch vorgeben, was muss ich dem anderen anbieten, dass er ja sagt. Und wenn ich selber nicht ja sagen würde, dann das gar nicht anbieten. Also so, und ich glaube, ganz viele Angebote, die wir eigentlich machen in dieser Welt, zu denen würde man selber gar nicht ja sagen. Und dann das Anbieten ist irgendwie so auch ein bisschen awkward.
Ja, total. Also ich glaube, du hast jetzt gerade für viele da draußen, die was Ähnliches vielleicht vorhaben, sehr, sehr guten Tipp gegeben, dass man einfach ja straight up ehrlich sein sollte und es möglichst kurz fassen sollte. Und vor allem müsste man halt auch selber, also man muss, wie du so gesagt hast, man muss halt sich vorstellen, okay, würde ich das eigentlich selber machen? Hätte ich da selber Bock drauf? Weil im Endeffekt ist es ja erstmal egal, ob man irgendwie in irgendeiner Art und Weise bekannt ist oder nicht. Es geht ja um was Gutes und da geht es erstmal darum, so, hätte ich da auch Bock drauf, das zu machen? Das finde ich gut, dass du da einen guten Tipp, glaube ich, vielen da draußen mitgibst, die was Ähnliches vorhaben. Was war denn so deine, so eine coole Story, also die krasseste Erfahrung, wo du sagst, ey, in 15 Jahren Viva Con Agua, dass ich das mitmachen durfte, dass wir das auf die Beine gestellt haben, wow.
Ja, also fallen mir zwei Sachen ein. Einmal wirklich in Ruanda, wo ich an der Quelleinfassung stehe und ein Junge, ich glaube, das ist jetzt wirklich auch ein Klischeebild, muss man aufpassen, ne? Zwecks White Saviorism, für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, dass der Weiße sich überhöht, weil er sich für den in Anführungszeichen schwarzen jungen Menschen engagiert, der keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat und dadurch eine Überhöhung entsteht und er der Weise hält und so weiter. Das ist ein großer Komplex in der Entwicklungszusammenarbeit, wo man sehr kritisch hinterfragen sollte und sich deswegen auch bewusst seiner Verantwortung sein muss, welche Bilder, welche Bildsprache, welche Kommunikation, welche Narrative geben wir raus über den afrikanischen Kontinent, der aus 54 Nationen besteht, aus unfassbaren Ethnien. Erzähle ich die Geschichte von Ruanda, wo das erste, dank dir weiß ich, das erste Radrennen stattfindet, oder jetzt auch ne, so die Weltmeisterschaft, glaube ich.
Genau, 2025 die Rad-WM.
Genau, oder erzähle ich, dass die Google und Facebooks dieser Welt dort runterfliegen, um die Ingenieure von morgen zu bekommen oder von jetzt, ja, oder dass der ganze Afrobeat die ganze Welt eigentlich beeinflusst musikalisch, oder erzähle ich eben, was oft NGOs erzählt haben, Unterernährung, HIV, Armut, Kindersterblichkeit, bam, 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 und erzähle es als Einheitsbrei. Und deswegen da, trotzdem war das 2010 für mich eine unfassbare Erfahrung, Reise, sicherlich auch, weil Ruanda ein ganz besonderes Land ist, mit einer ganz krassen Geschichte, wo auch Deutschland eine hohe Verantwortung hat, bei der Einteilung von Hutu und Tutsis. Aber das Geschichtsexkurs, den jeder gerne mal machen kann. Und da stand ich eben an der Quelleinfassung und habe ein Kind gesehen, das seinen eigenen Kanister hochgetragen hat. Und das werde ich mein Leben lang nie vergessen, weil ich aufgewachsen bin mit dem goldenen Löffel im Hintern und meine Tochter halt auch so aufwächst. Die hat sich um solche Zugänge wie Bildung, Gesundheit etc. nie Gedanken machen müssen. Und das so mit eigenen Augen zu sehen, hat auf jeden Fall mein Leben maximal verändert. Und immer wenn ich an diesem Punkt, wo wir vorher vielleicht waren, über die Schmerzgrenze hinauszugehen, und das gibt's natürlich bei Viva Con Agua auch, wenn du auf dem 24. Festival warst und irgendwie im Besoffenen erklären sollst, warum er jetzt seinen Pfandbecher spenden soll oder schlimmere Sachen als das gibt's auch, dann ist es natürlich eine reine Motivationsquelle. Und auch was wirklich rein Positives, ich glaube schon für mich, die Millantor Gallery in seiner Gesamtkunstwerk Karesken Art und Weise ist eben einzigartig auf diesem Planeten. Also wirklich ein Kunstfestival mit zirkuresken Spannungsfeldern aus Musik, Sport, Wirtschaft, vom Multimilliardär bis zum Obdachlosen, vom ja irgendwie linken Hipster Werber bis zum Chefarzt, whatever. Ja, hast du alles da. Es gibt keine, ne, die Street Art Oma kommt und die Kita ist da und so weiter. Und das ist für mich auf jeden Fall jedes Jahr eins der in der Breite und Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit auch, weil oft leben wir in eigenen Bubbles. Ich meine, das kennst du auch. Das ist ein bisschen der Radsport-Bubble oder in der Podcast-Bubble und dann hast du noch zwei andere Bubbles. Aber wie geil ist es ja, ne? Und deswegen ist ja auch so faszinierend, vielleicht ein gemeinsamer Freund von uns, Paul Ripke, der einen dann rauszieht und in eine andere Bubble reinbringt. So, das ist ja das Faszinierende, ist ja an genau solchen Menschen, dass sie dich nehmen und dir zeigen, ey, guck mal hier, die Bubble gibt's auch noch oder die Bubble und deswegen ja, unite also all Bubbles.
Ja, genau, also das kann man auch auf jeden Fall sagen, für alle, die noch nie in der Millantor-Galerie waren und ihr seid mal in Hamburg, schaut euch das an. Ich hatte ja das große Privileg, dass du mir das gezeigt hast und ich war gerade da, als die Wände freigemacht wurden, weil schon so viele Schichten Farbe und Kunstwerke übereinander waren, dass das eigentlich abgekratzt werden musste, weil die Statik langsam Probleme bekommen hat. Aber zum Glück geht das alles gut. Nee, aber genau, das wäre so meine nächste Frage, weil in meinem Leben war es jetzt so, dass wenn wir uns getroffen haben, wenn wir uns mal unterhalten haben, dass wir oder dass du ja auch, das, was ich total cool finde, dass du zum Beispiel sagst, pass auf, ich würde dir raten zu gendern oder dass wir unterhalten und dass du dann sagst, ey, aber dir ist schon klar, du, ich glaube, für mich bist du einfach so sehr reflektierend und das, also das ist total erfrischend, weil man hat ja schon auch, keine Ahnung, jetzt als Beispiel diese Woche, wenn ich mit Freunden spreche, sage ich so, boah, diese Woche ist so viel zu tun, ey, mir so, ich habe so einen Stress und aber sozusagen trotzdem ist man ja, oder bin ich so reflektiert, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich kein Stress. Ich habe das schönste Leben der Welt, so, also mach dich mal locker. Und ich glaube, du bist so jemand, der vielen da so wie so ein Spiegel vorhält. Und also zumindest bei mir auch so, also ich finde das sehr gut, aber wie war das bei dir? Also woher kommt dieses Bewusstsein, dass du dieses einfach so ein sehr ein Streben nach Gerechtigkeit, sehr sozial bist? Also welche Einflüsse gab es in deinem Leben, dass du auch dahin gekommen bist, weil ich sag mal, viele 22-Jährige oder als ich 22 war, bin ich ganz ehrlich, ich bin auch irgendwie oder ich bin Radprofi geworden und war erstmal so, wo ich mich im Nachhinein denke, was war da mit mir los? Ich dachte mir auch erstmal so, oh, jetzt muss ich erstmal auf die Kö fahren und mir irgendwelche geilen Gucci-Schuhe kaufen oder so als Beispiel, wo man jetzt ein paar Jahre später drauf zurückschaut und sagt mal, ey, was war ich eigentlich für ein Idiot so ungefähr? Aber wo, du warst ja da anscheinend schon viel weiter und hattest da einfach andere Einflüsse, die dich da hingebracht haben. Wie war das bei dir? Wie kam das dazu?
Ja, also jetzt Gucci-Schuhe war jetzt nie mein Fall und trotzdem glaube ich, dass ich auch mit 22 und selbst mit 28 und wahrscheinlich sogar noch mit 32 ein ziemlich unreflektierter Trottel war aus meinem Verständnis und auch zu meiner Frau öfters gesagt habe, zum Glück habe ich dich sehr spät kennengelernt, weil ich da einen gewissen Reflexionsgrad hatte, sonst hättest du auch niemals dich darauf eingelassen. Ich habe natürlich durch Viva Con Agua schon auch das Geschenk und jedes Geschenk hat trotzdem auch oftmals zwei Seiten, weil in dem Moment, wo du in so einem soziopolitischen Geflecht unterwegs bist, gibt es ja auch sehr viele Projektionen. Ne? Also rein theoretisch müsste ich immer vegan sein, ich muss whatever und so. Ne? Das ist, geht endlos und natürlich auch Leute kommen immer und ich habe jetzt war ich wieder unterwegs in einer, sag ich mal, sehr illustren Liga von Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben. Und da sagt ja halt jeder in der Begrüßung, ja, du machst ja was Anständiges und so weiter und spiegelt mir, dass sie dadurch nichts Anständiges machen. Ich komme dann quasi in eine Abwertung, obwohl ich den Menschen gar nicht ansatzweise abwerten will, weil ich will ja mit dem irgendwas Geiles machen, also kann ich ihn gar nicht abwerten, weil im anderen Fall wird er nichts machen. So. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich durch die Kunst und St. Pauli-Welt wirklich Menschen getroffen haben, die mir einfach Schellen verteilt haben. Also Feedback in mal konstruktiver Art und Weise und mal auch natürlich einfach Schellen. Und jetzt in letzten paar Jahren sicherlich, klar, meine Frau, die sehr viel mir im feministisch-aktivistischen und so auch vielleicht in einem Gleichberechtigungssetting viel beigebracht hat und dann auch mega Shoutout an Roger Reckless, mit dem ich über anderthalb Jahre nach George Floyd eigentlich montags so ein Insta-Live gemacht habe, wo er aufgeklärt hat zum Thema Rassismus, wo dann natürlich auch Sexismus eine Rolle spielt, Homophobie, weil am Ende ist alles miteinander connected und jede marginalisierte Gruppe gehört sowohl supported als auch ist interconnected. Also es gibt so und das alles, dieses Wissen habe ich seit ganz kurzer Zeit und nur dadurch habe ich mittlerweile die Zivilcourage, das anzusprechen und das aber auch so anzusprechen, dass es Leute wirklich verstehen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich selber auch durch ein paar Wunden gegangen bin, weil jeder, Topoka Okete sagt es so schön, sie sagt, wenn sie einen Vortrag gibt, ihr seid keine Rassisten, aber ihr seid alle rassistisch geprägt. Und ich glaube, diese Unterscheidung muss erstmal im Raum stehen, dass man sagt, dass man überhaupt miteinander arbeiten kann und sagen kann, ey, ja, wir alle haben internalisierte Rassismen, Sexismen, Homophobe, so, und die zu benennen und das zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen, und das sollten wir alle, und deswegen ist geil, dass es in deinem Podcast vorkommt, weil hier auch ein paar Leute, die natürlich aus einer anderen Bubble kommen, so, wo das, ne, aber wie viele schwarze, schwule Radfahrer-Profis gibt es in Deutschland?
Also offiziell kein. Also ich glaube, Triathlon und der Radsport sind gefühlt die weißesten Sportarten überhaupt, wenn man da ganz ehrlich ist. Und genau, aber um da drüber, also das finde ich halt so gut, auch wenn wir da miteinander reden, du sagst das so nett, so Schellen verteilen. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil du bist ja niemand, der jetzt verurteilt oder so. Du erklärst ja eher, genau. Und ich glaube, und ich finde auch genau, das ist der richtige Weg, weil bei mir war es exakt so, wie du gerade gesagt hast, niemand ist irgendwie direkt ein Rassist, sondern man ist rassistisch geprägt. Und wenn man dann aber jemand mit einem darüber spricht und man reflektiert sein Verhalten und dann kommt diese Erkenntnis. Und ich finde, das ist der Weg, wie du das auch machst. Und also ich glaube, wenn jetzt einfach nur einer... Oder wenn jetzt einfach nur jemand zu mir kommen würde und sagen würde, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, und so in so einem Schwarz-Weiß-Denken ist, dann ist halt auch einfach schwer. Also dann hast du ja auch irgendwie gar keine Chance, dich zu verbessern oder zu sagen, okay, ich komme da irgendwie raus. Sondern die Art und Weise, wie du das machst, sondern so, pass auf, das ist irgendwie nicht ganz cool, überdenk das doch vielleicht mal. Ich finde, das ist so genau der richtige Weg, dass man dann auch von sich selber aus sagt, weil ich bin eigentlich auch jemand, der erstmal im ersten Moment, wenn ich kritisiert werde, erstmal so sagst du, ey, was willst du jetzt von mir so? Weil das ja erstmal, Kritik ist ja erstmal nie so cool am Anfang, also zumindest reagiere ich so da drauf. Aber es ist ja immer auch die Art und Weise, wie sowas geäußert wird. Und da an der Stelle Props von mir.
Danke. Ich glaube, wir sollten alle da natürlich einfach auch uns weiterentwickeln, was gewaltfreie Kommunikation, was Empathie angeht, wie bringe ich Feedback an, wie verpacke ich so, dass es wirklich ein Geschenk ist, weil es heißt ja immer, Feedback ist ein Geschenk, ja, aber wenn du mir das Geschenk mit einer Panzerfaust in die Fresse haust, dann ist es kein Geschenk, sondern dann tut es erstmal weh. Und natürlich gibt es auch Themen, die sicherlich, also du kannst dich, glaube ich, nur mit Sexismen und Rassismen auseinandersetzen, weil es weh tut. Wir alle haben uns schon mal falsch, übergriffig gegenüber Frauen und whatever verhalten. Da ist kaum jemand, glaube ich, sich frei zu machen. Der Grad ist sehr entscheidend und so weiter. Und ich glaube, das darf auch mal wehtun in der Auseinandersetzung. So. Und trotzdem ist es natürlich die Aufgabe, das Feedback und das Geschenk so zu verpacken, dass es der andere annehmen kann und dass er sich damit wirklich auseinandersetzen will und nicht, dass es wie ein Torpedo eben in die Fresse geprügelt wird.
Total, total. Wir quatschen jetzt schon eine ganze Weile.
Ich muss meine Tochter von der Kita abholen demnächst. Das heißt, hast du noch schon 5 schnelle Fragen zum Ende?
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich noch 3-4 Fragen, die vielleicht ein bisschen mehr aufmachen, beziehungsweise nicht mehr aufmachen, aber die haben mich einfach, also nach den Schnellfragen habe ich mir jetzt bei dir gedacht, okay, das wird ja auch eine Folge, in der es wenig um Radsport oder Sport allgemein gehen wird, sondern um größere und wichtigere Themen. Deswegen habe ich noch 3-4 Fragen hinten raus, wo es mich einfach brennend interessiert, wie du darauf antworten wirst. Und die erste davon ist, was ist dein höchstes Gut?
Authentizität. Ich kann sagen, dass ich 5.000 Euro brutto verdiene. Ich kann sagen, dass ich mir am Arsch für ein Kunstwerk, das ich geschenkt bekommen habe von dem Typ, der mich dann nämlich tätowiert hat mit dem Biber-Knackball-Logo. Ich kann alles mehr oder weniger hier in diesem Podcast sagen, was ich fühle, denke und liebe. Ich kann den Leuten sagen, trink kein Biber-Knackball-Wasser, sondern trink Leitungswasser. Also das ist mein größtes Geschenk. Ich bin frei im Denken, Handeln und auch vielleicht in Bezug aufs Denken auch wirklich, jedes Projekt, das ich konzipiere ich, ohne mir Gedanken über das Budget zu machen. Ich habe kein Budget. Also das ist auch gut so, dass, also ich bin ja in keiner Budgetverantwortung, in der HR-Verantwortung oder so, und das ist auch gut für Bio Konakma. Und ich plane jedes Projekt so, dass es am Ende trotzdem möglich ist, ohne dass ich dafür ein Budget oder irgendjemand im Team dafür ein Budget eingeplant hat. Weil in dem Moment, wo die Idee gut ist, kommt das Geld von ganz alleine und kommen auch die Rick Zabels und Zabelinas und Kurs von ganz alleine.
Mit welchem Menschen würdest du tauschen, für einen Tag zum Beispiel, und was würdest du tun?
Da kommen mir viele Gedanken in den Kopf. Das ist natürlich echt schwierige Frage. Natürlich im Kontext von Bebop und Aqua würde ich wahrscheinlich einmal den Nestle-CEO machen und dieses Ding der Bebop und Aqua Stiftung schenken und das einfach auf sozial schalten. Wahrscheinlich gäbe es da irgendein Vetorecht vom Aufsichtsrat. Ich fände es natürlich schon spannend. Ich meine, das Spannende ist ja auch, warum es ist so interessant, mit Menschen des öffentlichen Lebens zusammenzuarbeiten, weil sie einfach so eine krasse Kommunikationsleistung haben. Also wenn jetzt Leonardo DiCaprio, und ja, klar wird der kritisiert dafür, dass er mit dem Privatjet zum Eco-Gipfel fährt, aber stellt euch mal vor, dass der Linie fliegt, das ist auch ein bisschen komisch, sich vorzustellen. Mhm. Könnte gehen, Keanu Reeves stellt sich auch im Club in New York an oder so, geht auf jeden Fall so eine Geschichte rum. Aber was ich sagen will, natürlich mit so Menschen zu tauschen, die diese Themen auf die soziale Agenda, also mein Thema Wasser und Trink- und Sanitärversorgung, auf die, das fände ich schon interessant und zu gucken, welche, einfach das Adressbuch zu nehmen. Also da ist ja dann auch nicht mal Leo, sondern einfach nur, wen kann Leo anrufen, wer geht alles ran? Wahrscheinlich geht einfach jeder Mensch ran, wenn Leonardo DiCaprio anruft.
So. Ja. Noch 3 Fragen.
Jo.
Wenn du die Kanzlerin, beziehungsweise jetzt in Zukunft wird es wahrscheinlich Olaf Scholz einen Kanzler geben.
Lass uns bitte bei der Kanzlerin bleiben.
wenn du ein 4-Augen-Gespräch mit Frau Merkel haben könntest, was würdest du ihr sagen?
Ich würde sie, glaube ich, vor allem Fragen stellen. Ich glaube, ich hätte nicht so viel ihr zu sagen, sondern ich würde ihr Fragen stellen. Dinge, die mich wirklich interessieren würde, wie ein paar Hintergrundgespräche gelaufen sind, welche Sachen aus welchem Grund nicht nach außen, ja, und nicht so richtig nach außen dringen, wo man nicht so ein, also wo die Frage ist, wie viel Schauspielerei oder Business oder Show ist das Ganze und wie real ist es dann doch und welche Möglichkeiten hatte sie und was hat sie, ich würde ihr ganz viele Fragen stellen. Ich glaube, sie ist hochgradig spannend. Zu jemandem, der, ich glaube, 16 Jahre dann wirklich an der einer der Schaltzentralen dieser Welt war und den einfach zu auszufragen, fände ich super spannend. Also, if you got a contact, give it to me.
leider nicht. Vorletzte Frage, mein Lieber. Was war oder was würdest du, wenn es zu privat ist, kannst du auch vielleicht was Berufliches oder so machen, aber was würdest du so als deine größte Enttäuschung bisher benennen? Was war so die größte Enttäuschung?
Ich glaube, die größte Enttäuschung war, also selbst auf einen selbst bezogen, dass ich es in jungen Jahren nicht geschafft habe, ein reflektierter, in Anführungszeichen, Leader zu sein und meine eigenen Unzulänglichkeiten nicht sauber kommuniziert habe, Erwartungshaltungen nicht sauber kommuniziert habe und dann doch eine Enttäuschung hatte, die ich dann aber auch nicht kommunizieren konnte und so weiter. Also, dass ich in jungen Jahren in eine Führungsposition reingekommen bin, der ich einfach nicht, wie sagt man dazu,
gewachsen war?
Der ich nicht gewachsen war und wo ich dann Menschen wehgetan habe, das ich nicht wollte. Und an der Stelle, diejenigen wissen es, sind nicht viele zum Glück, aber ein paar und denen große Sorry.
Und weil wir den Podcast natürlich nicht mit einer Enttäuschung aufhören wollen, sondern sehr positiv, was war dein größter Erfolg, wo du sagst, okay, das ist schon sehr, sehr geil?
Ich glaube, der größte Erfolg ist zusammengefasst die Schnittmenge aus. Wir haben 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Wir haben ganz vielen eine Inspirationsfläche, wie sie selbst engagiert können. Und ich mache es immer noch mit meinen 3 besten Freunden zusammen, mit denen, die ich kenne, seit ich 14 bin. Dass wir es immer noch hinkriegen, das zusammen zu machen, obwohl längst über die Freundschaft eben auch eine wirkliche Business-Ebene reingezogen wurde. Wir zusammengelebt haben, mittlerweile in unterschiedlichen Ländern leben und trotzdem Familie sind, auch wenn wir uns natürlich auch Feedback mit Tornados in die Fresse prügeln.
Micha, ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen konnte. Ich freue mich sehr auf den 21.12. Da gibt es ja die. Also, korrigier mich gerne, wenn es da.
Freu dich nicht zu früh.
Wenn es davor noch irgendwas anderes von Viva Con Agua gibt. Aber ich finde, du kannst sehr stolz und alle Gründer von Viva Con Agua können sehr stolz sein auf das, was ihr bisher geschafft habt. Ich persönlich bedanke mich auch, dass ich, sag ich mal, Teil davon sein kann, der Family, und auch in diesem Podcast jetzt wieder. Das ist nicht einfach nur irgendwie so dahergesagt, sondern wirklich diese Selbstreflexion, die bei mir auch jetzt erst in der letzten Zeit, so in den letzten paar Jahren stattfindet, dass das bei mir so passiert. Auch da danke, da habt ihr einen großen Teil daran. Und die letzten Worte hast wie immer du, und ich freue mich, dich dann bald in echt wiederzusehen.
Vielen Dank für hier sein. Engagiert euch, denn es ist unsere Welt, und ich glaube, ne, jeder, der jetzt ein Kind da draußen hat, und das ist auf jeden Fall, was Rick und mich auch verbindet, in die Vaterrolle auch reingestolpert zu sein, dafür lohnt es sich jeden Tag, sich zu engagieren und die Welt geiler zu machen, und es ist möglich, also es ist wirklich halt möglich.
Ciao, ciao.